reden.
Ich habe euch erstmal eine Geschichte mitgebracht, eine wahre Geschichte. Irgendwann in den letzten 3 Jahren passiert. Es ist Freitagnachmittag, circa 18 Uhr. Endlich Wochenende. Endlich zur Ruhe kommen. Da klingelt unser Telefon. Am anderen Ende eine junge Frauenstimme. Hallo, hier ist Britta vom Supergewinnportal. Hast du 2 Minuten Zeit für mich? Ich habe eine tolle Nachricht für dich. Du hast gewonnen. Ein nagelneues iPad ist für dich reserviert. Das bekommst du vollkommen umsonst. Innerlich ich, Britta, ich glaub dir kein Wort. Laut, das ist aber schön, da freue ich mich aber. 2 Minuten sind dafür schon okay. Du hast also Interesse an dem iPad? Britta klingt etwas überrascht. Ich denke, was willst du von mir? Wo ist der Haken bei der Geschichte? Meine Telefonnummer hast du schon, sonst hättest du nicht anrufen können. Und meine Kontonummer kriegst du ganz bestimmt nicht. Laut, ja natürlich, umsonst hätte ich das schon gerne. Britta, nun, dann müsstest du vorher noch ein Zeitungsabo für 24 Monate für eine der folgenden Zeitungen abschließen. Dann bekommst du das iPad vollkommen umsonst. Wusste ich's doch. Jetzt kommt meine Chance. Ich zu Britta. Britta, hast du jetzt 2 Minuten Zeit für mich? Etwas zaghaft am anderen Ende. Ja. Ich will dir mal erklären, was ein kostenloses Geschenk ist. Gottes Gnade, seine Liebe, seine Vergebung schenkt uns Gott vollkommen kostenlos. Wenn du die haben möchtest, musst du auch kein Zeitungsabo vorher abschließen. Am anderen Ende Schweigen. Nach gefühlten 2 Minuten kommt vom anderen Ende, du möchtest also keine Zeitung und kein iPad. Ich möchte das iPad als Geschenk schon. Aber ich möchte nicht für ein Geschenk bezahlen oder erst ein Zeitungsabo kaufen müssen oder irgendetwas anderes kaufen, um ein Geschenk zu bekommen. Ja, dann noch ein schönes Wochenende. So endete dieses Telefonat. 2 der zentralen reformatorischen Gedanken Martin Luthers, die auch in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Geschehen an Karfreitag und Ostern stehen, sind sola gratia und sola fide. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Oh ne, ich gehe in die falsche Richtung. Jo. Wir kennen die beiden Begriffe besser unter Gnade und Glauben. Wir können sie wahrscheinlich auch alle christlich einordnen. Aber bei der Frage, kannst du mir mal erklären, was Gnade ist? Oder kannst du mir mal erklären, was es bedeutet zu glauben? Ist der ein oder andere vielleicht doch ins Schwitzen oder zumindest ins Stocken geraten? Und dann habe ich neben diesen beiden Begriffen für den Gottesdienst heute Morgen noch ein Geschenk mitgebracht. Und da Uwe ja am letzten Sonntag gesagt hat, dass die Predigt, also die Gottesdienst, die Gemeinde ist, ist das ein Geschenk für die Kommenden heute Morgen. Da ist was für euch drin, was den Unterricht versüßen könnt, und hört einfach mal gut zu, was ihr damit machen müsst. Irgendwann kommt das wieder vor. Fangen wir mal mit dem Begriff Gnade an. Sola gratia, wie Luther sagt, ist die Antwort auf das Warum. Warum hat eigentlich Gott Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um die Beziehung zwischen uns und ihm wiederherzustellen? Und das, obwohl wir ihn ja eigentlich alle bitter enttäuscht und verraten haben. Ich habe dann mal nachgeguckt, was man unter Gnade versteht. Ich hoffe, der Sigi verzeiht, wenn ich rechtlich vielleicht manchmal nicht so ganz korrekt bin. Unter Gnade versteht man eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung, also was Nettes und was Freiwilliges von jemand anderen für mich. Im Recht spricht man von Begnadigung durch Gnadenbefugnis, wenn rechtskräftig verhängte Strafen durch eine hohe staatliche Autorität, wie zum Beispiel einen Monarchen in England oder Staatspräsident in Deutschland, durch den Bundespräsidenten aufgehoben oder verkürzt werden. Wir kennen auch aus dem alltäglichen Sprachgebrauch die Redewendung, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Das Gegenteil von Gnade ist Gnadenlosigkeit. Wenn jemand gnadenlos sein Recht einfordert, heißt das, dass der Beschuldigte seine gerechte Strafe erhält. Im christlich-religiösen Sinn ist das Gegenteil von Gnade auch die Ferne von Gott. In der frühchristlichen Theologie des Paulus erscheint als Gegenteil von Gnade auch immer wieder das Gesetz. Gemeint sind damit die Lehren und Traditionen des Judentums und im engeren Sinne die Tora, also die 5 Bücher Mose und alle Gesetze und Weisungen, die darin vorkommen. Die mussten die Juden damals einhalten, um nicht schuldig vor Gott zu werden. Heute übrigens auch noch. Geschafft hat das, soweit ich weiß, keiner. Und hier kommt beim Christentum die Gnade als Neuerung ins Spiel. Zu Luthers Zeiten predigten die Priester, dass Gnade nach klaren Regeln funktioniere. Erst wendet sich der Mensch Gott zu, dann wendet sich als Konsequenz darauf Gott dem Menschen zu. Luther entdeckte aber, nach christlicher Auffassung kann sich kein Mensch auf Erden selbst die Erlösung von seiner Schuld erarbeiten, sondern nur Gott kann jedem Menschen in göttlicher Gnade Vergebung schenken. Gnade, so sagt Luther, ist keine Belohnung für irgendetwas. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gnade ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Luther hat gesagt, allein aus Gnade. Er meint damit, dass Gottes Zuwendung zu uns allein aus Gnade geschieht. Wir haben Gottes Vertrauen enttäuscht und nichts zwingt ihn, uns zu vergeben. Wenn ein Verurteilter begnadigt wird, kann er seine Schuld nicht ungeschehen machen. Er wird dennoch vielleicht freigelassen. Er wird trotz Schuld begnadigt. Wer um Gnade bittet, hofft darauf, dass der andere mit ihm anders umgeht, als er es verdient. Gnade vor Recht, diese Bitte fordert auch Einsicht. Ich bin schuldig, ich habe etwas falsch gemacht, aber ich hoffe auf Gnade. In dem Sinne ist Gnade Gottes nur dann Gnade, wenn sie Gott mir nicht schuldet, weil ich sie mir irgendwie in meinem Leben verdient habe. Zum Beispiel, weil ich 1000 Rosenkränze oder Vaterunser gebetet habe, weil ich mir Ablassbriefe gekauft habe, so sagte Luther, weil ich 50% meines Geldes gespendet habe, weil ich wie irre in der Gemeinde mitarbeite, weil ich versuche, die Gebote einzuhalten und Gott und meinen Nächsten zu lieben. Ich könnte jetzt 1000 Gründe aufzählen. Wenn ich schuldig geworden bin vor Gott, kann ich mir mit nichts von diesem Ding meine Gnade erkaufen. All die Dinge sind sicher gut, die ich hier aufgezählt habe. Aber Gnade ist nur dann Gnade, wenn Gott sie mir nicht schuldet, ich sie mir nicht verdient habe. Wenn ich mir etwas verdiene, bekomme ich Lohn, nicht Gnade. Das bedeutet für uns heute zunächst die Einsicht, ich bin nicht in der Lage, durch bestimmte Taten oder durch ein bestimmtes Verhalten, sei es gegenüber Gott oder gegenüber unseren Mitmenschen, Gottes Zuwendung und Vergebung selbst zu bewirken oder mir selbst zu verdienen. Und wir alle sollten doch ehrlich genug sein, dass wir wissen, dass wir beim Einhalten der Gebote und bei der Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen schon irgendwann einmal oder auch zweimal oder vielleicht auch vielmals im Versuch stecken geblieben sind und gescheitert sind. Unsere Einsicht sollte sein, ich bin schuldig gegenüber Gott geworden und ich kann das nicht ungeschehen machen. Deshalb bin ich eigentlich von Gott fern. Und dann hören auch alle krampfhaften Versuche auf, das selbst verändern zu wollen. Gnade bedeutet ursprünglich sich neigen. Und in dem Sinn heißt Gnade, Gott neigt sich mir zu. Und er macht das aus Freiheit. Und er macht das aus Liebe. Und diese Liebe ist in Gott selbst begründet, in seiner Sehnsucht und Liebe zu mir als ganze Person. Sieht er nicht nur das Liebenswerte an mir, sondern auch das Nicht-Liebenswerte. Das unterscheidet Gott übrigens ziemlich von uns Menschen. Während sich unsere Liebe, oder nennen wir es mal Zuneigung, an dem Liebenswerten, der ist nett, die ist hilfsbereit, der hört gut zu, die kann gut trösten, während sich unsere Zuneigung daran entzündet und damit nicht für alle gilt, richtet sich die Liebe Gottes auf das Nicht-Liebenswerte und er schafft daraus durch Gnade und Vergebung etwas für ihn Liebenswertes. Wir sind da anders gepolt und unsere Gesellschaft auch. Wir wollen wegen des Guten in uns von Gott anerkannt werden. Wir wollen, dass Gott uns wegen unserer Stärken schätzt. Das ist menschlich. Und in unserer Gesellschaft heute ganz normal. Aber Gott tickt anders als unsere Gesellschaft und an vielen Stellen auch ganz anders als wir selbst. Vor Gott sind wir alle in der gleichen Weise schuldig und Sünder und alle in der gleichen Weise der Gnade bedürftig, alle gleich. Ich bin nicht besser als Pfarrer Leising. Okay, Uwe, damit kann ich ganz gut leben. Aber Uwe, wir beide sind auch nicht besser als Donald Trump oder Erdogan. Und da muss ich schon schlucken. Aber vor Gott sind wir alle in der gleichen Weise schuldig und alle in der gleichen Weise der Gnade bedürftig. Gott schenkt uns, was wir brauchen und nicht das, was wir verdient hätten. Weil das aber so ist, müssen wir in unserem Leben nicht um einen gnädigen und vergebenden Gott ringen und kämpfen. Denn Gott ist längst vergebend und gnädig. Wir müssen uns auch nicht mit anderen vergleichen und müssen uns nicht durch ihre Schlechtigkeit besser machen. Wir müssen nicht unsere Begnadigung durch irgendein Tun und Handeln verdienen oder rechtfertigen. Das könnten wir auch gar nicht. Da würden wir scheitern, wie Martin Luther lange Zeit auf der Suche danach, wie er Gott gnädig stimmen könnte, es selbst tun könnte, in seinem Leben verzweifelte. Nicht wir finden Gottes Gnade, sondern Gottes Gnade findet uns. Gnade bekommst du ohne all dein Verdienst und Würdigkeit, wie Luther sagte, oder ohne, dass ich ein Recht darauf habe oder dass ich es mir irgendwie verdient hätte oder verdienen könnte. Gott hält aus Liebe an mir und an dir fest. Gott selbst hat als Christus am Kreuz gehandelt. Er selbst wollte uns gnädig sein. Deshalb hat er selbst sich als Christus auf das Leben, Leiden und Sterben der Menschen eingelassen. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen, bevor er auferstanden ist und uns von der Gottesferne und unserer Schuld befreit hat. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade, von seiner Liebe dazu angetrieben. Christus allein ist der Handelnde, wenn es um unsere Gnade geht. Wir müssen und können dafür nichts leisten. Du musst nicht dir und nicht anderen etwas beweisen. Du kannst vor Gott einfach zur Ruhe kommen, so wie du bist, frei von den Bemühungen und frei von Verzweiflungstaten. Deine Gerechtigkeit gegebenenfalls selbst sichern zu müssen. Das ist christliche Freiheit. Auf unserem Reformationsjubiläumsplakat steht einfach frei. Gemeint ist diese christliche Freiheit, sich selbst erlösen zu müssen. Gemeint ist nicht frei zu sein, alles zu tun, egal ob andere darunter leiden. Das ist keine christliche Freiheit. Aber frei von dem Zwang, Gott etwas beweisen zu müssen. Und auch unsere Mitmenschen, Trumps, Erdogans, sind durch ihre Erfolge oder Leistungen und ihre Freundlichkeit und durch ihre Freundlichkeit oder Hilfsbereitschaft definiert, sondern dadurch, dass Gott sie oder ihn aus Liebe gewollt hat und nach wie vor auch will. Gott unterscheidet zwischen Person und Werk. Und die Person ist und bleibt immer geliebt. Gott ist dir unverdient und freiwillig gnädig. Das ist sein Geschenk an uns. Auch sein Geschenk an euch. Und ich hoffe, dass ihr dieses Geschenk während des Unterrichts im nächsten Jahr irgendwann persönlich auspackt. Aber vielleicht sind wir da etwas Britta geschädigt und fragen Gott dauernd, was willst du von mir? Was muss ich dafür vorher tun, um mir das zu verdienen? Und Gott ist völlig fassungslos und beteuert immer wieder nichts. Unglaublich. Unglaublich. Luther sagt, diesem Handeln auf Gottes Seite entspricht auf der menschlichen Seite der Glaube. Und damit sind wir beim Glauben angekommen. Und der Frage, muss ich jetzt vielleicht doch was tun, was leisten, nämlich glauben? Was immer das auch heißt, ist Gott vielleicht doch ein bisschen Britta? Das Wort Glaube bezeichnet eine Grundhaltung des Vertrauens, etwas für wahr zu halten. Der Glaube ist eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Die fünf natürlichen Sinne des menschlichen Körpers, sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen, sind für die Wahrnehmung der Umgebung geschaffen, während der Glaube nicht daran zweifelt, was man nicht sieht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Heidelberger Katechismus versteht unter wahrem Glauben herzliches Vertrauen, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade allein um des Verdienstes Christi willen. Das heißt nichts anderes als, der Heilige Geist schenkt mir das Verständnis dafür, den Glauben daran, dass Gott mir vergibt, ohne dass ich irgendetwas dazu tun muss und kann. Die Gnade Gottes wird für mich aber nur dann Wirklichkeit, wenn sie in meinem Leben und in meinem Alltag ankommt. Was nutzt mir dieses theologische Geschwafel auch heute Morgen von der Kanzel hier, wenn ich das im Jetzt und Hier nicht spüren könnte und erleben könnte und immer unter dem Druck stehe, gut genug für Gott sein zu müssen, keine Fehler zu machen? Wie soll ich dabei denn frei oder freier werden? Der Glaube, also das Fürwahrhalten dessen, was Gott uns schenken will, wird eine grundlegend neue Haltung gegenüber Gott und gegenüber sich selbst erzeugen. Im Glauben und im Vertrauen lässt du deine Rechtfertigung durch Gott zu und verstehst dich als längst begnadet und als einen, dem bereits alles vergeben ist. Du bist längst begnadigt, weil Gott es für dich getan hat. Im Römerbrief wird das in der Volksbibel noch einmal ganz nett zusammengefasst. Da steht, ich fasse noch einmal zusammen, was jetzt für jeden Menschen gilt. Meine Schulden sind bei Gott bezahlt, weil ich auf Jesus vertraue. Und nicht, weil ich so toll lebe und mich genau an die Gesetze halte, die Mose früher einmal aufgeschrieben hat. Glauben heißt dann Ja zu sagen dazu, dass du selbst nicht dazu beitragen kannst, dass Gott dir gnädig ist. Glauben heißt Ja zu sagen zu meiner eigenen Hilflosigkeit, etwas dazu tun zu können. Glauben heißt damit anzufangen, aufzuhören, sich die Liebe Gottes irgendwie erringen zu wollen. Wenn das bei uns im Alltag ankommt, dann sitzen wir sonntags auch alle fröhlich in der Kirche, nicht so seriös blickend oder verkniffend aus der Wäsche schauend, sondern wir feiern fröhlich Gottesdienst, weil wir alle Erlöste sind. Glauben heißt Ja zu sagen zur Liebe Gottes, zu seiner Gnade, zu seinem Geschenk an uns, zu seinem Geschenk ganz persönlich an dich und es auszupacken und im eigenen Leben ankommen zu lassen. Genau das erlebt übrigens der verlorene Sohn. Er war bewusst mit Papas Erbe durchgebrannt, hatte alles verprasst, war am Ende und ging dann nach Hause. Statt Vorwürfen, statt Standpauke, statt ich hab's ja gesagt, ich hab's ja besser gewusst, nur die offenen Arme des Vaters, die ihn umarmen. Das ist das Geschenk des Vaters an den verlorenen Sohn und an uns. Als Glaubender weißt du, dass Gott dich trotzdem liebt, egal wie du bist. Wenn du Gott glaubst und dir Gottes Güte und Gnade gefallen lässt, dann lässt du Gott Gott sein und sein Geschenk kommt dann in deinem Leben an, wird für dich Realität und führt zum Aufatmen, zur Befreiung, zum Glücklichsein, zum Freiersein, schon jetzt und hier in der Gegenwart. Glaube packt das Geschenk Gottes aus. Das Geschenk, was sowieso da ist. In deinem Alltag kommt es aber durchs Auspacken an. Glaube macht das Geschenk für dich sichtbar und erlebbar. Und da stellt sich dann die Frage, ob du schon einmal ganz bewusst dieses Geschenk Gottes ausgepackt hast und das für dich auch so beschlossen hast. Ja gesagt hat zu deinem, gesagt hast zu deinem Nichts dazu tun können. Ich kann nur Mut zu diesem Ja machen. Still im Gebet mit Gott oder ausgesprochen gegenüber einem Freund, einer Freundin oder einem Pfarrer oder Mitarbeiter in der Gemeinde. Mit diesem glaubenden Ja packst du nämlich das Geschenk für dich spürbar und erlebbar aus und das befreit dich von allem Druck. Gnade ist das Geschenk Gottes, das er dir schon längst gemacht hat, das du besitzt, wirklich umsonst besitzt, kein Britta-Effekt. Und es wäre doch blöd, es eingepackt zu lassen. Erst das Auspacken von Geschenken macht doch wirklich Freude. Und erst die Freude darüber zu sehen, was in dem Geschenk drin ist und das Genießen dessen, was darin ist, macht ein Geschenk wirklich toll. Dein glaubendes Ja zu diesem Geschenk packt es für dich in deinem Leben aus. Ich bin übrigens gespannt, was mit diesem Geschenk da vorne heute Morgen passiert. Ihr Konfis konnt das nur ausgepackt mitnehmen. Eingepackt geht nicht. Beim Abendmahl stört die Kiste da. Wir singen jetzt nach der Predigt zwei Lieder. Das erste hat 4 Strophen. Da könnt ihr das Geschenk auspacken. Wenn das erste Lied vorbei ist und wir das zweite singen, dürfen die Mitarbeiter von You nach vorne kommen und auspacken für You. Dann habt ihr das Geschenk. Im echten Leben mit Gottes Geschenk ist das anders, das bleibt. Aber ihr hättet das Geschenk dann heute sozusagen verkackt. Also, das erste Lied nach der Predigt, 4 Strophen, habt ihr Zeit, nach vorne zu kommen und da vorne das Geschenk auszupacken. Und egal, was drin ist, ihr müsst es mitnehmen. So ist das mit Geschenken. Packt es ihr nicht aus, dann sind die EU-Mitarbeiter ab dem zweiten Lied dran und dürfen auspacken. Aber auch ihr müsst das da vorne auspacken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne im Glauben und in Christus Jesus. Amen.